ARD.
Nur Amerika kann uns retten. Das sagt eine junge Iranerin aus Teheran, mit der wir gestern telefoniert haben. Aber wird der US-Präsident den verzweifelten Menschen nach den so grausam niedergeschlagenen Massenprotesten wirklich zur Hilfe eilen? Gar einen Krieg provozieren? Trump droht Iran. Stürzt das Regime? Das fragen wir heute die deutsch-iranische Journalistin Nathalie Amiri, die bis 2020 für die ARD aus Teheran berichtet hat. Den Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperten vom London King's College Peter Neumann und den Nahostexperten und Herausgeber der Zeitschrift Zenit Daniel Gerlach. Schön, dass Sie drei da sind. Schönen guten Abend. Guten Abend Ihnen zu Hause und natürlich auch herzlich willkommen unserem Live-Publikum. Guten Abend. Ja, traut man den Worten Donald Trumps und dem ganzen militärischen Arsenal, das die USA in den vergangenen Tagen in der Golfregion auffahren, dann könnte ein Militärschlag gegen den Iran unmittelbar bevorstehen.
Seit Ende des vergangenen Jahres gehen Hunderttausende Iranerinnen und Iraner auf die Straße und setzen das Mullah-Regime massiv unter Druck. Das Regime reagiert mit brutaler Gewalt und Massenverhaftung. Trump signalisiert seine Unterstützung für die Protestbewegung im Iran. Protestiert weiter. Hilfe ist auf dem Weg. Make Iran great again. Doch nur einen Tag später andere Töne. Uns wurde gesagt, dass die Tötungen ein Ende haben, dass sie sich stoppen und dass es keine Pläne für Hinrichtungen gibt. Das wurde mir aus zuverlässiger Quelle mitgeteilt. Dabei bleibt es aber nicht. Die nächste Kehrtwende. Wenn ihr diese Menschen hängt, werdet ihr härter getroffen werden als jemals zuvor. Das wird das, was wir ihrem iranischen Atomprogramm angetan haben, wie Peanuts erscheinen lassen. Und auf Truth Social? Eine riesige Armada ist auf dem Weg in Richtung Iran. Sie sei in der Lage, ihre Mission mit Geschwindigkeit und, falls nötig, mit Gewalt zu erfüllen. An das iranische Regime habe er zwei Botschaften. Erstens keine Atomwaffen und zweitens hört auf, Demonstranten zu töten. Aktuell spitzt sich die Lage in der Region weiter zu. In den vergangenen Tagen soll die US-Militärpräsenz nochmals verstärkt worden sein. Irans Führung gibt sich verhandlungsbereit, droht aber gleichzeitig: Die Amerikaner sollten wissen, dass wenn sie einen Krieg beginnen, es diesmal ein regionaler Krieg sein wird. Trumps Antwort darauf: Wenn wir keine Einigung erzielen, werden wir herausfinden, ob er recht hatte oder nicht.
Herr Neumann, jetzt hören wir, dass schon kommende Woche Trumps in allen Krisen Dauerbeauftragter Steve Witkoff einen iranischen Vertreter treffen soll, um eventuell zu verhandeln, worum auch immer. Glauben Sie an so einen Deal, wie Trump es nennt?
Es kommt drauf an. Das ist natürlich die Art und Weise, wie Trump seine Deals versucht zu machen. Er baut eine unglaubliche große militärische Drohkulisse auf und er hofft, dass dann eben Konzessionen folgen. Wenn man sich mal anschaut, was Trump so gefordert hat, ein totales Ende der Urananreicherung für militärische und zivile Zwecke, ein Ende des ballistischen Raketenprogramms, ein Ende der Unterstützung für die sogenannten Stellvertreter, also Hisbollah, Houthis und so weiter.
Das ist die Überlebensbasis des Iran.
Das ist im Prinzip die gesamte Überlebensbasis des iranischen Regimes, außenpolitisch. Und da kommt natürlich dazu, dass er sagt, keine Repressionen mehr im Innern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine iranische Regierung das einfach so akzeptiert. Mhm. Und wir wissen von Trump, wenn die Forderungen nicht wirklich hundertprozentig akzeptieren, dann ist er bereit, weiter zu eskalieren. Also ich glaube, diese Verhandlungen sind nicht so Verhandlungen, wie wir uns das vorstellen, geben und nehmen, sondern Trump geht da rein, hat seine Forderungen, erwartet, dass sie hundertprozentig akzeptiert werden. Mhm. Und wenn nicht, dann geht das eben anders weiter.
Glaubst du an die Gesprächsbereitschaft des Iran?
Ja, sie versuchen zumindest jetzt gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das iranische Regime hat eine Strategie zwischen Zündeln und Dementieren und dann wieder diplomatische Verhandlungen anstreben. Und wir haben ja gesehen, was jetzt Araghchi, der iranische Außenminister, auch gesagt hat. Sie haben gesagt, sie sind bereit zu verhandeln und immer aber wieder mit dieser Drohung, dass es sonst ein All-Out-War werden könnte, in der Region ein regionaler Krieg werden könnte. Sie haben heute Erfan Soltani freigelassen. Das war derjenige, der eigentlich hingerichtet werden sollte, ein Protestierender. Das zeigt auch, sie wollen sagen, Sie wollen zeigen, Goodwill, so schlimm ist es hier doch alles gar nicht. Und gleichzeitig aber immer verbunden mit Drohungen. Also das ist auch ein Kampf innerhalb des Regimes zwischen den Hardlinern und denen, die sagen, wir müssen irgendwie schauen, dass wir überleben. Aber genauso wie Peter Neumann das gesagt hat, es ist natürlich schwer, wenn sie den Bedingungen der Amerikaner zustimmen, dann ist es eigentlich eine Bankrotterklärung an ihr System und an die Existenzsicherung, ja, die sie sich ja die letzten fast 50 Jahre aufgebaut haben mit diesen drei Säulen, Atomprogramm, Raketenprogramm und Achse des Widerstandes in der Region.
Und deshalb ist ja die Frage, welche dieser Forderungen, dieser Maximalforderungen, könnte der Iran denn überhaupt erfüllen, Herr Gerlach?
Ich denke, die werden versuchen, das Thema Atomprogramm in den Vordergrund zu stellen. Denn da haben wir ja sowieso eine kuriose Situation. Iran sagt ja, wir haben kein militärisches Atomprogramm, sondern nur ein ziviles. Gleichzeitig ist es natürlich dann schwierig zu sagen, wir verzichten aber auf unser militärisches Atomprogramm. Also da muss man irgendwann die Karten auf den Tisch legen. Aber das ist natürlich eine Verhandlungstaktik. Denn ich glaube, die Iraner schauen sich an, wie Trump operiert, wie Herr Neumann es gerade beschrieben hat. Und denken, dass sie es schaffen können, hier wieder die Vorderhand zu kriegen, indem sie nämlich Trump auf einen Verhandlungsmarathon bringen. Und das iranische Regime hat zum Beispiel auch gesagt, es gibt jetzt ein Framework, also einen Rahmen für Verhandlungen. Also man verhandelt noch gar nicht, sondern man verhandelt jetzt darüber, ob man verhandelt. Und damit gewinnt man Zeit. Und da spielen, glaube ich, die Nachbarstaaten in der Region eine ganz große Rolle. Denn wir haben es ja wirklich mit einem ganz klassischen Zielkonflikt zu tun, den man auch immer wieder sieht, wenn man Trumps Äußerungen dazu hört. Das eine ist, man möchte die iranischen militärischen Kapazitäten einschränken. Das andere ist, man möchte das Atomprogramm stoppen. Dann möchte man den Menschen in Iran helfen und man möchte das Regime stürzen. Diese vier Punkte hängen zwar miteinander zusammen, aber sie sind natürlich nicht übereinzubringen. Mhm. Denn wenn man auf der einen Seite mit dem Regime Verhandlungen eingeht, kann man nicht gleichzeitig sagen, wir wollen das aber eigentlich stürzen. Und dieser Zielkonflikt, den sehen wir in der ganzen Region. Die Staaten der Region haben auch ein Interesse daran, dass Iran außenpolitisch eingehegt wird und dass die militärischen Kapazitäten Irans beschränkt werden. Aber sie haben offensichtlich momentan kein Interesse daran, dass das Regime gestürzt wird. Und da sind eben gerade die Staaten, mit denen die Amerikaner so gute Beziehungen haben, auf die sie sich stützen, wie zum Beispiel die Türkei, Katar, Saudi-Arabien. Auch Saudi-Arabien, mhm, die sind da die interessanten Player. Und deswegen merkt man gerade eigentlich in der Region eine trügerische Ruhe. Wenn man sich anschaut, was hier aufgefahren wird an militärischem Potenzial, finde ich es kurios zu sehen, wenn man mit Menschen der Region spricht, nicht in Iran selber, sondern in den Nachbarstaaten, dass die eigentlich ziemlich Business as usual betreiben gerade. Und das finde ich schon angesichts dieser bedrohlichen Lage bemerkenswert.
Das heißt, die glauben gar nicht, dass es zu einer militärischen Eskalation kommen könnte?
Schauen Sie, diese Woche, ich glaube morgen, startet in Doha, der Hauptstadt von Katar, also ein enger verbündeter Partner der Amerikaner, startet die größte Konferenz für Flüssigerdgas. Da sind sämtliche amerikanischen Energiekonzerne für angereist. Das ist eine der größten Energiekonferenzen aller Zeiten. Es reisen internationale Politiker in die Region. Ich glaube, der Bundeskanzler plant diese Woche auch in die Golfregion zu fahren. Das heißt, die Golfstaaten versuchen gerade wirklich den Eindruck zu erwecken, wir haben das unter Kontrolle. Denn sie wollen natürlich auf keinen Fall, dass das passiert, was Khamenei hier angekündigt hat. Und er weiß ja, mit was er droht, ein regionaler Krieg stattfindet. Mhm. Die Iraner machen eine Marinemanöver in der Straße von Hormuz, also diesem Nadelöhr in dem Zugang, über den 20% des internationalen Energiehandels, glaube ich, laufen, um eben zu zeigen, wir sind jederzeit in der Lage, hier zuzumachen und diese ganze Region ins Chaos zu stürzen. Und das wirkt natürlich bei den Staaten der Region.
Mhm. Oder es ist natürlich ein bisschen, es könnte ja auch sein, dass sie versuchen, den Iran in falscher Sicherheit zu wiegen. Ja,
also das wollte ich gerade sagen. Auf der anderen Seite, beim 12-Tage-Krieg zwischen Israel und der Islamischen Republik Iran gab es eigentlich kaum Vorwarnungen. Und die israelische Bevölkerung ist mitten in der Nacht um 3 Uhr aufgeweckt worden von Raketenalarm. Das war ein Alarm, um sie darauf vorzubereiten, dass der Krieg gegen den Iran beginnt. Es gab noch gar keine Raketen von der Islamischen Republik, aber sie sind aus dem Bett gefahren und wussten gar nichts. Genauso auch wie die gesamte Region eigentlich noch nicht darauf vorbereitet war. Es war schon ein Überraschungsmoment. Und wenn es diesen geben soll, dann wird der natürlich jetzt auch nicht groß angekündigt werden. Ein Militärexperte hat mir gesagt, dass das Aufgebot an militärischem Equipment und Schiffen und Kriegseinsatz gerade größer ist als vor dem Afghanistan-Einmarsch.
Wir haben ja auch hier einen Sitzen, Militärexperten. Ja. Für wie wahrscheinlich halten Sie einen Angriff?
Also
Ich glaube, das hat Trump selber noch gar nicht entschieden. Ich denke, er schafft die Voraussetzungen dafür. Ich glaube, es ist nicht genügend an militärischem Gerät und auch an Truppen vor Ort, um einen langwierigen Konflikt durchzuhalten, aber schon durchaus eine Strafaktion. Und die Frage, die Daniel Gerlach gestellt hat, ist meiner Meinung nach die richtige. Was will er eigentlich erreichen? Was ist eigentlich das Ziel? Und es stimmt natürlich, dass es da einen Zielkonflikt gibt. Auf der einen Seite Regimewechsel, auf der anderen Seite die außenpolitischen Bedrohungen des Irans einhegen. Ich persönlich glaube gar nicht, dass er tatsächlich einen Regimewechsel verfolgt. Ich bin der Überzeugung, dass er, und das ist ja auch typisch für Trump, die unglaubliche Schwäche dieses Regimes sieht und versucht momentan das Beste draus zu machen. Mhm. Und wenn dann das Ergebnis ist, dass es beim Atomprogramm eine Lösung gibt, die vielleicht dauerhafter ist als vorher, dann glaube ich, ist er damit zufrieden. Mhm. Ich denke, dass Trump ja genau, wenn wir eines von Trump verstehen, dann ist es ja, dass er nicht vor dem Einsatz militärischer Mittel zurückschreckt, aber vor langwierigen Verpflichtungen. Und momentan sähe es eben schon danach aus, wenn man tatsächlich versuchen wollen würde, dieses Regime zu stürzen, dass daraus eine chaotische, möglicherweise langwierige Situation entstehen würde, zu der er wahrscheinlich nicht bereit ist und auch militärisch gar nicht die Voraussetzungen hat.
Das letzte Mal, als er zu militärischen Mitteln griff, war das Beispiel Venezuela.
Genau.
Wo ist denn da der Unterschied, beziehungsweise kann man das überhaupt vergleichen, Herr Gerlach?
Ich glaube, es gibt einen Vergleich. Erstmal dadurch, dass die Amerikaner in Venezuela gezeigt haben, wozu sie bereit sind, haben sie natürlich neue Maßstäbe gesetzt. Und jeder im Nahen Osten hat das im Kopf, auch wenn man sagt, Venezuela kann man nicht mit Iran vergleichen. Und es gibt einen zweiten Punkt, das ist meine Vermutung, was die Amerikaner tun könnten, ist keinen direkten Angriff, sondern die iranische Ölflotte, die ja für das wirtschaftliche Überleben des Regimes verantwortlich ist, zu stoppen, abzufangen. Und das ist im Grunde, das wäre ein ähnlicher Ansatz wie in Venezuela. Denn dann würde man die Iraner zwingen eigentlich dazu, in irgendeiner Form militärisch aktiv zu werden, wäre aber dann nicht der Erste, der angreift. Mhm. Das wäre so dieses, der Mechanismus, der wird ja auch in Amerika.
Aber heißt das denn, wenn, weil Venezuela wissen wir ja, dass er an das Öl wollte. Weil wenn er jetzt die Ölflotte bombardieren lässt, auch hier, stehen dann hier vor allem auch wirtschaftliche Interessen im Vordergrund?
Also Trump geht es nicht um Menschenrechte. Es geht ihm sicher nicht um die iranische Bevölkerung, wie er es zwar auf Social Media angekündigt hat, dass er ihnen zu Hilfe kommt. Und was ja auch der Wunsch und die große Hoffnung vieler Iraner ist, dass jetzt die Amerikaner sie quasi retten. Auch so absurd auch diese Hoffnung ist, dass die letzten, an den letzten Strohhalm, an den sie sich klammern, die Amerikaner sind mit einer militärischen Invasion, mit einem sehr, sehr gefährlichen Krieg. Aber darum geht's Trump nicht. Trump ist interessiert an Öl. Iran ist das mit Rohstoffs reichste Land der Welt, drittreichste Land an Rohstoffen im Öl und an Gas an zweiter Stelle. Er will auf jeden Fall auf der Gewinnerseite stehen. Immer beim Zwölf-Tage-Krieg hatte er Netanyahu angerufen und hat gesagt, wenn du das nicht hinkriegst, brauchst du mich nicht anrufen. Das heißt, er will auf der Gewinnerseite stehen, er will Rohstoffe haben, er will einen Deal haben und er will einfach, er will glänzen und von innenpolitischen auch vielleicht Problemen ablenken. Das heißt, das ist die Gemengelage, aber es geht ihm auf keinen Fall um Menschenrechte.
Ich glaube, es geht, gibt noch zwei weitere Unterschiede zu Venezuela, zusätzlich zu dem, was Daniel Gerlach gesagt hat, die ganz wichtig sind. Erstens, der Iran ist dreimal so groß wie Venezuela, es ist ein komplexeres Land. Und zweitens, in Venezuela, wie wir mittlerweile wissen, stand eine neue Führung bereits bereit. Die waren vor diesem Führungswechsel bereits in Kontakt mit der Vizepräsidentin. Die wussten, dass sie übernehmen wird und dass sie im Prinzip mit den Amerikanern einen Deal macht. Ich glaube nicht oder ich bezweifle, dass das im Iran der Fall ist. Und deswegen ist das viel, viel riskanter. Und ich glaube, das versteht Trump auch. Worum es ihm natürlich geht, zusätzlich zu dem, was Nathalie Amiri gesagt hat, ist, dass er natürlich Anhänger der Theorie ist, dass der Iran letztlich in dieser Region im Nahen Osten der Wurzel allen Übels ist. Mhm. Und dass zusätzlich zu den Rohstoffen, wenn man eben möglicherweise eine andere Dynamik hätte, wenn nicht ein anderes Regime, dann zumindest eines, das sich außenpolitisch sehr zurückhält, dann könnte man möglicherweise die gesamte Region beruhigen. Natürlich die Golfmonarchien vielleicht besser schützen, aber vor allem eben auch Israel schützen. Ich glaube, das ist auch eine Erwägung, die mit eine Rolle spielt.
Wie gut sind denn eigentlich die Amerikaner im Iran vernetzt? Also was wir von Venezuela wissen, ist, dass sie ganz gut unterwandert waren, damit sie die Maduro auch wirklich erreichten und entführen konnten. Wie ist denn das eigentlich im Iran? Also tja. US-Spione oder Mossad, israelische Geheimdienst, wie sehr
also
ist
wir wissen ja, dass der Mossad sehr wohl präsent ist und dass er da auch eine langfristige Präsenz aufgebaut hat. Wir haben das letztes Jahr beim 12-Tage-Krieg gesehen, wo ja viele der Operationen gar nicht möglich gewesen wären, wenn Mossad-Leute innerhalb des Landes nicht präsent gewesen wären und das mit vorbereitet hätten. Mhm. Bei den Amerikanern bin ich mir nicht ganz so sicher. Und es gibt da ganz unterschiedliche Spekulationen darüber, wie gut die Präsenz tatsächlich im Land ist. Es geht ja nicht nur um die Präsenz im Land, sondern es geht um die Präsenz auch im Regime und in der Säule des Regimes, was im Prinzip die Islamische Republik stützt. Und da höre ich nicht besonders Gutes.
Wir haben ja trotzdem einen Präzedenzfall hier, den wir, glaube ich, noch nie hatten. Die Amerikaner haben, das war die großspurigen Ankündigungen, wenn ihr auf die Leute schießt und wenn ihr die Leute hinrichten lasst und so weiter, dann werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Das iranische Regime hat darauf reagiert. Es gab tatsächlich, wir haben es gerade gehört, eine Änderung im Verhalten. Das heißt, das Regime war implizit, ohne das natürlich so deutlich zu sagen, bereit, Kompromisse einzugehen, und zwar innenpolitisch. Und das ist nach meinem Eindruck das erste Mal, dass die iranische Führung diesen Schritt geht und offensichtlich so geschwächt ist, dass sie bereit ist, ob nur deklamatorisch oder tatsächlich im Handeln, auf die Amerikaner zuzugehen und Kompromisse zu machen bei der Justiz, Kompromisse zu machen in der Innenpolitik. Also das hat es bisher noch nicht gegeben. Und das werden sich natürlich die Amerikaner zugute halten, dass das ein Erfolg ihrer aggressiven Politik gewesen ist. Ich glaube übrigens, abgesehen davon nicht, dass die Amerikaner an das Öl der Iraner wollen, denn das brauchen sie nicht. Wenn, dann ist es natürlich ein Instrument, um die Chinesen, mit denen die USA eine geopolitische Rivalität haben, zu schwächen. Denn die Chinesen sind diejenigen, die dieses Öl verbilligt kaufen und der Hauptabnehmer. Die Chinesen haben sich geweigert, eigentlich den Iranern die volle Unterstützung zu geben in den letzten Jahren, mit der das Regime gerechnet hatte. Aber trotzdem ist dieser geopolitische Aspekt sehr, sehr wichtig. Also insbesondere für Asien, für die Staaten des Nahen Ostens, ist das keine Auseinandersetzung zwischen den Amerikanern und dem iranischen Regime. Und es gibt noch einen Faktor, ich weiß nicht, wie historisch die republikanische Administration derzeit denkt, aber Iran ist für die Amerikaner auch immer ein Trauma. Denn es hat einen amerikanischen Präsidenten gegeben, der aufgrund einer waghalsigen, gescheiterten Militäroperation im Iran die Wahl verloren hat. Und wirklich als Schwächling in die Geschichte eingegangen ist, das war Jimmy Carter nach der Islamischen Revolution 1980, als es einen gescheiterten Versuch gegeben hat, die amerikanischen Geiseln im Iran zu befreien. Diese Erfahrungen, die die Amerikaner gemacht haben, die haben was damit zu tun, deswegen gibt es so eine Rechnung zu begleichen mit Iran. Aber ich glaube auch, die Amerikaner sind politisch vorsichtig, nichts zu unternehmen, was ihnen dann am Ende innenpolitisch auf die Füße fallen könnte. Und ich glaube, ich bin kein Experte für die MAGA-Bewegung und für die Republikaner, aber ich habe auch den Eindruck, dass es schon auch welche gibt, die ihn an dieses Versprechen erinnern, zieh uns nicht in irgendwelche Absolut. Kriege rein, wo dann amerikanische GIs sterben.
Das ist ein guter Moment, um eine Kollegin mit ins Gespräch zu holen, Gudrun Engel, die Leiterin unseres Washington-Studios. Die erreichen wir jetzt gerade in Minneapolis und sind froh, dass du mit uns sprechen wirst. Hallo Gudrun. Ja, wir haben es gerade gehört, die Iranerinnen und Iraner würden sich wahnsinnig freuen, sehr viele jedenfalls, wenn Donald Trump tatsächlich einen Militärschlag ausführen würde. Glaubst du, dass wir da in der Nähe sind oder was sagen deine Informationen aus Washington?
Naja, also Donald Trump ist gerade in Florida auf der Hochzeit seines stellvertretenden Staatschefs. Und er ist vorher noch mal gefragt worden, ja, wie ist denn jetzt die Situation mit dem Iran? Und er hat noch mal betont, naja, wir haben sehr mächtige Kriegsschiffe dort in der Region. Die Abraham Lincoln, der große Flugzeugträger, ist ja dort mit der ganzen Flotte. Und er hat gesagt, er hofft, er müsse sie nicht einsetzen. Er setzt auf Verhandlungen. Aber tatsächlich beim letzten Mal, als er das gesagt hat, haben wir auch erlebt, dass wir über Nacht vom G7-Gipfel abgereist sind, weil es dann über Nacht eben das Bombardement der Atomanlagen gab. Das heißt, wie wir ja auch gerade schon gehört haben bei euch in der Runde, Donald Trump hält sich alle Optionen offen. Er erhöht den Druck und hofft eben, dass er damit was erreichen kann, sodass er nicht angreifen muss.
Wie käme denn, ist gerade auch schon gefragt worden, eine mögliche Intervention, eine militärische bei seinen Unterstützern an? Was sagen seine MAGA-Leute dazu, wenn er das täte?
Ja, da sehen wir tatsächlich jetzt gerade eine kleine Veränderung. Also bislang war es ja so, dass er immer gesagt hat oder auch mit dem Wahlversprechen angetreten ist, er wird keine weiteren Kriege mehr machen, er wird nicht irgendwo angreifen. Und jetzt gibt es aber aktuelle Umfragen, wo seine Wähler, also insbesondere die Republikaner, gefragt wurden. Und da sagen 65%, ja okay, also mittlerweile haben wir uns mit dem Gedanken befasst und könnten uns jetzt vorstellen, dass es auch im Ausland wieder Militärinterventionen gibt. Es wurden verschiedene Länder abgefragt und die Zustimmung beim Iran liegt bei 50%, bei seinen speziellen MAGA-Anhängern sogar bei 61%. Also das heißt, wir sehen, dass es da so eine leichte Verschiebung gibt. Wichtig ist aber natürlich, dass es da dann um einen schnellen, effektiven Militärschlag geht, nicht um Boots on the ground. Also keiner möchte wieder eine Verstrickung, eine langwierige Verstrickung oder sowas wie Afghanistan sehen. Es geht eher darum, einmal schnell rein bombardieren. Ob das allerdings dann den gewünschten Effekt bringt, also die Ziele, die ihr gerade besprochen habt, das ist natürlich fraglich.
Mhm. Donald Trump ist ja auch innenpolitisch ziemlich unter Druck. Zum einen, was die Eisrazzien betrifft. Du bist in Minneapolis auch deshalb. Und ich glaube, hinter dir sieht man auch Proteste. Jedenfalls laufen Demonstranten hinter dir durchs Bild. Und zum anderen auch, was die neu veröffentlichten Teile der Epstein-Files betrifft. Versucht er damit auch, also mit seiner Außenpolitik, diese innenpolitischen Dinge und Probleme auch zu übertünchen, gewissermaßen abzulenken?
Also zumindest ist das ein probates politisches Mittel in den Vereinigten Staaten. Da ist er auch nicht der Erste. Also schon seit Präsident Polk, und das war 1845, sehen wir bei vielen, vielen Präsidenten in den Vereinigten Staaten zumindest mal eine Überschneidung von innenpolitischen Verwerfungen mit einer folgenden außenpolitischen Situation. Und ja, es gibt innenpolitischen Druck. Du hast es gesagt, das ist ein singender Protest, den wir hinter uns sehen, der heute hier in Minneapolis unterwegs ist, der sich gegen das brutale Vorgehen der Einwanderungsbehörde richtet und gegen das teils verfassungswidrige Vorgehen. Das hat zu großen Verwerfungen hier geführt in der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten. Die Epstein-Files, die du angesprochen hast, sind im Moment gar nicht mal so das große Thema. Es sind 2 bis 3 Millionen Datensätze und darin findet sich jetzt im Moment, soweit man das prüfen konnte, noch nichts, was irgendwie neu wäre. Also vieles davon hat man in bereits laufenden Verfahren schon mal gehört. Was allerdings neu ist, also Donald Trump wird da jetzt nicht weiter angeschuldigt. Es gibt neue Anschuldigungen gegenüber dem ehemaligen Prinzen Andrew, gegenüber seinem Berater Steve Bannon und auch, und das ist pikant, gegenüber dem Regisseur der aktuellen Doku über Melania Trump. Aber es gibt eben vor allem auch den Namen Putin und Russland, der sehr häufig vorkommt in E-Mails, allerdings auch ohne Belege. Also es geht da um Anschuldigungen. Russland könnte was damit zu tun haben, aber richtig belegen lässt sich das im Moment nicht. Das heißt, am Ende kommt es wie immer in den USA drauf raus, was macht die Wirtschaft gerade, denn die läuft gut. Aber eben für die Großkonzerne und für den direkten Kreis um Donald Trump rum, die Amerikanerinnen und Amerikaner, die merken das in ihrem Geldbeutel noch nicht. Und wahrscheinlich ist das dann am Ende wieder das große Thema hier.
Danke, Gudrun, nach Minneapolis, dass du Zeit für uns hattest. Tschüss. Ja, gelingt Donald Trump so ein Ablenkungsmanöver? Wie schätzen Sie es ein?
Also das lässt sich ja natürlich unglaublich schlecht sagen, ob das jetzt das Motiv hinter dem Ganzen ist. Ich denke, es ist vielleicht eine Situation, die ihn dazu befeuern könnte. Was natürlich richtig ist, ist, dass er durch diese Venezuela-Aktion jetzt schon so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist und dass er merkt, diese Art von militärischem Einsatz, der kurz ist, der keine langwierige Verpflichtung nach sich zieht, das ist etwas, was gelingen kann, was positiv ist, mit dem er sich schnell produzieren kann und was er vielleicht auch an anderen Orten weiter ausprobieren möchte. Ich glaube, Iran ist nicht die letzte Station. Die übernächste Station ist wahrscheinlich bereits Kuba. Also ich denke, daran wird bereits gearbeitet. Und solange das gut für ihn geht, glaube ich, dass er das als probates Mittel sieht, um sich selbst zu produzieren. Mhm.
Wenn Sie so einen Angriff erwägen in dieser Region, wie würden Sie den durchführen? Was glauben Sie? Was gibt es da für Szenarien?
Also es gibt unterschiedliche Szenarien. Natürlich geht es in der erster Linie erstmal darum, die Luftabwehr der Iraner außer Kraft zu setzen, sodass die sich eben nicht so schnell wehren können. Dann geht es darum, dieses ballistische Raketenprogramm anzugreifen. Also 12-Tage-Krieg letztes Jahr wurden ja wahrscheinlich ein Drittel dieses Programms bereits zerstört, aber es ist noch unglaublich viel übrig, wahrscheinlich noch über 1000 Raketen. Das zu zerstören wäre eine große Priorität. Und dann vermute ich quasi als Strafaktion, sodass er argumentieren kann, ich zahle den Iranern das nochmal heim für das, was sie gegen die Menschen dort gemacht haben, vielleicht symbolische Angriffe auf Einrichtungen der Revolutionsgarde. Mhm. Das könnte ich mir so als Szenario vorstellen. Die Frage ist natürlich, gelingt das ausreichend, vor allem die Zerstörung der Luftabwehr und der Raketensysteme, um einen Gegenschlag zu verhindern und zu vermeiden?
Würden die denn zu einem Gegenschlag ausholen, die Iraner? Also jetzt höre ich die ganze Zeit, sie sind geschwächt nach dem 12-Tage-Krieg, aber haben noch genug, um zurückzuschlagen. Und die Amerikaner haben ja sehr, sehr viele militärische Basen in der Region, die getroffen werden könnten. 8 insgesamt, ich glaube 45.000 Soldaten dort stationiert.
Ich gehe davon sehr aus, aber vielleicht möchte Frau Amiri da.
Also ich bin ziemlich sicher, dass sie alles versuchen, was sie noch können. Die Achse des Widerstandes ist massiv geschwächt worden. Die Hisbollah, die Hamas, die Houthis, die schiitischen Milizen, Assad ist gestürzt. Das heißt, alle diese Akteure in der Region, die die Achse des Widerstandes gestärkt haben, sind massiv geschwächt. Aber gerade auch die Hisbollah, der wichtigste Akteur, der wichtigste Proxy und Stellvertreter der Islamischen Republik, steht mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, es geht bei vielen ums nackte Überleben. Und es ist im Grunde genommen, das wird ein Krieg sein, wo alle noch mal versuchen, das reinzugeben, was sie haben an Munition. Weil sie wissen, danach ist es vorbei. Deswegen denke ich schon, dass sie es versuchen werden. Und wie Peter Neumann gesagt hat, es wird darum gehen, dass die Amerikaner und vielleicht zusammen mit den Israelis so schnell wie möglich, so viel wie möglich ausschalten. Und in der Abwehr ist der Iran relativ nackt inzwischen, weil sehr viel von der iranischen Luftabwehr zerstört wurde. Aber dieses ballistische Raketenprogramm, da gibt es noch einige tausend Raketen. Und wir haben im 12-Tage-Krieg gesehen, dass Israel da schon auch an die Abwehrgrenzen trotz dieses sehr effektiven Abwehrsystems gestoßen ist. Das heißt, länger als laut Rechnungen der Washington Post, länger als 10 bis 12 Tage hätten sie diese Art des Krieges nicht mehr durchführen können. Und ich war selber ein paar Wochen nach dem Krieg in Israel und habe gesehen, da sind schon ganz schön viele Raketen durchgekommen. Ja, und die hat man musste abwägen, welche lassen wir durchkommen, welche dürfen auf keinen Fall israelisches Gebiet treffen und werden in der Luft abgefangen. Das heißt, das ist kein Kinderspiel, jetzt diesen Angriff zu organisieren. Der muss schon sitzen und perfekt durchgeführt werden.
Also der Punkt ist, es ist kein Kinderspiel, das ist es nämlich genau. Weil ich glaube, wir neigen dann doch dazu, manchmal das Ganze so als Machtspiele zu betrachten. Man versucht, sich gegenseitig abzuschrecken, zu beeindrucken. Und ich glaube, Ideologie spielt auch eine Rolle. Das ist nicht der Haupt- oder der einzige Faktor, aber es wird manchmal auch ein bisschen übersehen. Dieses Regime, dieses ganze System bereitet sich seit 46 Jahren auf diesen Tag vor. Das ist gerade eine Situation, für die Institutionen und Repressionsorgane geschaffen worden, um eben zu verhindern, das, was man immer gesagt hat, was passieren würde, dass ein Feind von außen versuchen wird, Kräfte im Inneren zu mobilisieren und dann das Regime zu stürzen durch eine innere Protestbewegung, durch einen inneren Aufstand und gleichzeitig eine militärische Aktion von außen. Auf diesen Tag ist dieses Regime ideologisch vorbereitet. Und hat eben auch die entsprechenden Einrichtungen geschaffen. Und insofern ist es eben so wohlfeil zu sagen, naja, dann macht man irgendwie ein paar Präzisionsschläge und dann ist das Regime noch weiter geschwächt. Sie haben eben im Gespräch mit der Korrespondentin in Washington gesagt, dass viele Iraner sich das auch wünschen, dass die Amerikaner da jetzt aktiv werden. Ich bin mir da nicht so sicher. Also die gibt es natürlich und die Verzweiflung ist groß. Aber es gibt auch eine große Angst der Menschen, denn wenn man sich die Reden von Khamenei der letzten Tage anschaut, mich hat es erinnert an die Reden von Khomeini, also seinem Vorgänger, während des Golfkriegs Iran-Irak, wo eine ähnliche in der Wahrnehmung, glaube ich, existenzielle Bedrohung für das Regime sich manifestiert hat. Dieses Regime geht zwar nach außen anders vor als nach innen, aber ich habe tatsächlich den Eindruck, dass man denkt, das ist jetzt der große Existenzkampf, der jetzt bevorsteht. Und da ist man bereit, keine Gefangenen zu machen, da ist man bereit, Raketen in die Türkei zu schießen, auf amerikanische Basen, in die Golfregion. Und das iranische Regime kann Verluste einstecken. Aber es weiß, dass die Gegner, insbesondere die Amerikaner und Israel, das nicht können. Mhm. Weil die Amerikaner könnten es ihrer eigenen öffentlichen Meinung gegenüber nicht verkaufen, wenn 50, 60, 100 GIs sterben. Und darauf spekuliert im Grunde dieses System. Das ist nicht im direkten Kräftevergleich, aber im Vergleich, wer mehr einstecken kann, dann doch eben das Abschreckungspotenzial behält.
Was auch feststeht, ist, dass es im Innern immer weniger Unterstützer hat. Zumindest haben Sie versucht, es massenhaft zu zeigen. Und deswegen wollen wir noch mal zurückgehen an den Punkt, an dem diese Eskalation losging. Am 28. Dezember erste Proteste gingen aus von Basaris in Teheran und dann auch in anderen Städten, wovon die Proteste und Demonstrationen immer größer wurden, wo sie dann massiv und blutig niedergeschlagen wurden.
Ende Dezember 2025 beginnen auf dem großen Basar von Teheran Händler zu protestieren. Gegen Währungsverfall und steigende Lebenshaltungskosten. Die Proteste breiten sich rasch auf mehrere Städte aus. Das iranische Regime reagiert, sperrt Internet- und Telefonverbindungen und geht mit äußerster Brutalität gegen die Bevölkerung vor. Zehntausende Tote und zahlreiche Festnahmen werden von Menschenrechtsorganisationen gemeldet. Filmaufnahmen sind verboten. Daher zeigen nur einige Handyvideos die brutale Gewalt, mit der das iranische Regime die Proteste niederschlägt.
Was bedeutet es, Herr Gerlach, dass diesmal die Proteste massiv von Kaufleuten und Gemüsehändlern, Basaris ausgingen? Das sind ja zum Teil auch Leute, die eigentlich hinter dem Regime stehen.
Ja, ich glaube, wir haben es mit drei verschiedenen Konflikten oder drei verschiedenen Protestbewegungen zu tun. Das ist nicht eine Welle, eine Bewegung. Das Ganze hat, wenn man so sagt, im Basar, also der Basar ist natürlich nicht so, wie man sich das vielleicht aus Touristenvideos vorstellt, sondern das sind die Kaufleute. Da gibt es eine große Mall in Teheran, die Aladdin Mall, wo viel Handy- und Telekommunikationsgeräte verkauft werden und so weiter. Also das sind auch zum Teil Leute, die großen Händler, die elektronisches Gerät importieren, die zum Teil sogar von den Sanktionen profitieren und die jetzt nicht unbedingt die Feinde des Regimes sind. Und da gab es tatsächlich aufgrund von einer sehr komplexen Währungssituation, also einem plötzlichen Währungsverfall, dessen Gründe wir jetzt irgendwie ausführlich diskutieren müssen, warum das so war, einen großen Verzweiflungsakt und ich glaube auch den Willen, innerhalb des Regimes den Präsidenten Pezeshkian zu schwächen bzw. abzulösen. Also da ging es nicht nur um Proteste gegen die Islamische Republik selber, sondern das war letztendlich ein Protest aus der Basis des Regimes. Das Ganze hat dann...
Das heißt, es gibt Absetzbewegungen auch innerhalb...
Naja, also nicht im politischen Establishment, nicht in der politischen Führung, aber bei der Basis des Regimes, ja. Interessanterweise auch in Gegenden Irans, wo wir Proteste in dieser Form noch nicht gesehen haben, wo das plötzlich aufflammte. Das Ganze hat sich über etliche Tage hingezogen und dann kam die große Welle derjenigen, und das war, glaube ich, die Masse, die auch dann auf die Straße gegangen sind, gesagt haben, wir wollen Wirtschaftsreform oder wir wollen, dass sich die Währungspolitik ändert oder dass die Korruption bekämpft wird, sondern wir wollen, dass diese Islamische Republik abgeschafft wird. Mhm. Und da kam dann der Internet-Blackout, dann massive Gewalt und das hat das Regime, glaube ich, nicht so einfach weggesteckt. Man tut gerade so, als sei man bereit, zur Normalität zurückzukehren. Aber das, was man jetzt aus Iran hört, auch von Vertretern des Regimes, die plötzlich alle möglichen Forderungen stellen, sieht man schon, dass die nicht einfach so Business as usual weitermachen können.
Nathalie, du hast ganz viel telefoniert in den vergangenen Wochen mit Familie und Freunden, so wie das möglich war. Das Internet ist ja auch jetzt immer noch zum Teil blockiert. Die Verbindungen sind schlecht. Was sagen dir die Leute, wie das abgelaufen ist? Du konntest dir ein gutes Bild machen.
Also die Menschen im Iran sind viel, viel gewohnt an Repression, an Hinrichtungswellen in den vergangenen Jahren. Allein 2025 wurden mehr als 2000 Menschen hingerichtet, an willkürlichen Verhaftungen, an Vergewaltigungen in Gefängnissen. Und sie sind immer wieder auf die Straße gegangen. 1999, da ging es um Reformen. 2009, da ging es auch noch um ein Angebot an das Regime. Und dann 17, 18 wirtschaftliche Proteste und 2019 sind dann auch die ärmeren Menschen auf die Straße gegangen. Und 2022 sahen sie nicht aus, also diese große Bewegung, bevölkerungsübergreifend, schichtenübergreifend und in allen Provinzen des Iran. Und dieses Mal sagen mir die Leute, und sie sind viel gewohnt, das kannst du dir nicht vorstellen, wie brutal dieses Regime gegen uns vorgegangen ist. Sie haben mit Maschinengewehren auf uns geschossen. Sie haben uns auf der Straße, wurden die Menschen exekutiert. Und es sind Familien zu den Protesten gegangen. Sie gerufen haben, Tod dem Diktator. Aber sie haben nicht erwartet, dass mit so einer Brutalität einfach getötet wurde. Von den Dächern, von den Seitenstraßen. Und zwar gezielte Exekutionen in den Kopf. Es gibt so viele Ärzteberichte inzwischen, die sagen, wir hatten Tote, also sehr schwer Verletzte, aber dann auch Tote eingeliefert bekommen in die Krankenhäuser, die durch direkte Kopfschüsse gestorben sind, die durch Schüsse in den Magen, in den Genitalbereich gestorben sind. In einer Augenklinik in Teheran, in der Klinik Nur, sagte mir ein Augenarzt aus München, sind allein in einer Nacht 6.000 Menschen eingeliefert worden, die mit Jagdmunition durch Schüsse ins Gesicht erblindet waren, also ganz schwere Augenverletzungen haben.
Da habe ich auch gehört, dass Leute sich zum Teil gar nicht getraut haben,
in Krankenhäuser zu gehen, weil in den Krankenhäusern stehen dann die Schergen des Regimes, die dann die Menschen mit rausnehmen. Ich habe sogar von zwei Ärzten von unterschiedlichen Städten gehört, dass diese Basij-Milizen und Schläger und was auch immer das Regime aufgefahren hat an Unterdrückungsapparat in die Krankenhäuser gegangen sind und sie dann noch dort getötet haben. Dass Menschen noch lebend auf Lastwagen abtransportiert wurden und dann nach Kahrizak in die Gerichtsmedizin und auf Friedhöfe gebracht worden sind.
Wo man sie zum Teil gar nicht findet, weil da überall Leichensäcke rumliegen. Und
Tausende von Leichensäcken und unglaublich viele junge Leute. Das Land ist ein sehr, sehr junges Land. 60% sind unter 30. Sie sind alle perspektivlos. Sie sind auf die Straße gegangen, weil sie ein Leben wollen, weil sie wieder atmen wollen, weil sie einen Job wollen, weil sie nicht mehr regiert werden wollen von einem
Korrupten. Hier sieht man das, dass die Leute versuchen, ihre Angehörigen wiederzufinden.
Ja, und was das Regime jetzt auch gemacht hat, ist, die Menschen müssen teilweise Dokumente unterschreiben und zusichern, dass der Verstorbene, also der Angehörige, Teil des Basij-Korps war, also dieser Schlägertrupps, sodass die Todeszahlen auf der Regimeseite nach oben gehen und die auf der Bevölkerungsseite nach unten gehen. Sie müssen unterschreiben, dass der Todesgrund Herzinfarkt war. Es wird ihnen vom Regime verboten, an bestimmten Friedhöfen ihre Angehörigen zu beerdigen, damit sie sagen, sie müssen in abgelegenen Dörfern dann die Angehörigen beerdigen, damit sie die Menschenmassen entzerren, damit es nicht wieder zu Protesten gibt. Weil es gibt durchaus Videos, die zirkulieren gerade auf Friedhöfen, wo die Menschen sie sind paralysiert, sie sind schockiert, aber sie sind auch unermesslich wütend und widerrufen Tod dem Diktator auf den Friedhöfen. Das heißt, das versucht auch noch das Regime zu entzerren, dass es da nicht wieder eine Ansammlung von Menschen gibt, die wieder zu erneuten Protesten führen.
Und sie haben auch Angst zu sprechen. Und deswegen sind wir dir dankbar, dass du gestern für uns auch eine junge Iranerin in Teheran erreicht hast und mit der telefoniert hast. Und wir zeigen aus dem Telefonat, wir haben die Stimme verfremdet, einen kurzen Ausschnitt.
Ich hatte Glück, dass ich überlebt habe. Ich hätte wie viele von denen, die jetzt tot sind oder blind wurden, verletzt werden können. Es war die ganze Zeit so. Einer wurde getroffen und fiel um. Einer hatte ein blutiges Auge. Einer wurde am Bein getroffen und rief nach Hilfe. Sie ließen nicht zu, dass wir Verletzten helfen. Wenn jemand fiel und wir hin wollten, um ihn hochzuziehen, schlugen sie zu oder schossen. Und sie zielten direkt auf Augen, Kopf, Gesicht und auch auf den Bauch und auf den Genitalbereich. Ganz gezielt diese Stellen. Alle haben ihre jungen Leute verloren. In so vielen Familien sind Menschen gestorben. Wir brauchen wirklich Rettung und das ist unsere Forderung an Amerika. Wir kommen allein nicht gegen das Regime an. Sie bringen uns um.
Unsere Forderung an Amerika, das ist schon verrückt. Ne? Die Kinder im Iran lernen eigentlich, dass der große Feind die USA sind. Und jetzt scheint ihre einzige Rettung dort zu sein.
Ne? Mir sagte mal ein Diplomat, er hat noch nie so ein anti-amerikanisches Regime gesehen mit einer so pro-amerikanischen Bevölkerung. Was ich noch sagen wollte, dass wenn es einen Deal geben sollte zwischen dem Regime und Amerika, was mir bei allen Telefonaten in den letzten Tagen wirklich jeder Gesprächspartner gesagt hat, war dass es das Schlimmste wäre für die Menschen, denn es würde dem Regime die Legitimität wieder zurückgeben, die sie verloren haben bei der Bevölkerung. Mhm. Und das wäre, so sehr sie einen Angriff fürchten und natürlich einen Angriff, die Folgen man überhaupt nicht einschätzen kann. Und sie waren ja gerade in diesem 12-Tage-Krieg und mir sagen Kontakte, sie sind wieder, also sie haben einen Notfallrucksack an der Tür stehen. Sie warten jeden Tag, im Grunde genommen jede Minute darauf, dass es passiert. Und das auf diesen Schockzustand. Also man muss ja sich vorstellen, in welchem Zustand die gesamte Bevölkerung ist, in einem posttraumatischen Zustand. Und jetzt noch mit dieser Angst vor dem Unterdrückungsapparat vor der Tür, der ja jetzt im Nachhinein auch noch mal nach Hause geht zu allen Aktivisten und Anwältinnen und Anwälten.
Sind die Proteste denn jetzt eigentlich vorbei?
Um sie abzuholen.
Sind die Proteste jetzt?
Die Proteste sind vorbei.
Also da passiert nichts mehr auf der Straße, nach dem, was Sie hören?
Da kann gar nichts mehr im Moment mehr passieren, weil der Sicherheitsapparat so hoch gefahren ist und man sich nicht einmal mehr traut, sagte mir ein Kontakt, zu weinen. Mhm.
30.000, bis zu 30.000 Toten soll es gegeben haben, sagt Quelle, ist das Time Magazine. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer höher.
Also
sind das seriöse Zahlen?
Das weiß ich nicht. Ich habe an dem Wochenende, an dem der Internet-Blackout war und an dem auf die Bevölkerung geschossen wurde, kam die Zahl 12.000. Ich habe das, wurde dann kritisiert, weil ich das in den Nachrichten gesagt habe, dass ich diese Zahlen nicht überprüfen kann, aber für glaubwürdig halte. Wenn man sich nämlich anschaut, was in den kleineren Städten passiert ist. Und da gab es verifizierte Todeszahlen, weil der Überblick dort leichter war. Und das hochrechnete auf die großen Städte. Teheran, Isfahan, Mashhad. Dann schien mir das damals glaubwürdig und es kann durchaus sein, dass die Zahl wesentlich höher ist. Jeder Mensch in den Großstädten, kann ich vielleicht jetzt so ohne statistische Beweise dafür zu haben sagen, kennt jemanden, der bei diesen Protesten ums Leben gekommen ist.
Und wie geht es?
Also ich glaube, dass das schon wichtig ist, das zu betonen, dass das, was jetzt passiert ist, ist, glaube ich, ein Bruch. Viel stärker als die vorherigen Protestbewegungen. Nicht nur, weil die Protestbewegung an sich größer war, weil sie andere Schichten in der Bevölkerung mit einbezogen hat, aber eben auch wegen der Repression. Und das ist ein Bruch für die iranische Bevölkerung. Aber ich glaube, das ist auch ein Bruch international. Ich glaube, genauso wie, ich kann mich noch erinnern, im Sommer 2011, als diese großen Demonstrationen waren in Syrien gegen das Assad-Regime in Hama. Und das Assad-Regime hat die Leute niedergeschossen und abgeschlachtet. Das waren einige hundert. Aber das war für viele in dieser Protestbewegung das Ende des Versuchs, überhaupt irgendein Verständnis oder ein Übereinkommen mit dem Regime herzustellen. Und das war auch international der Punkt, wo dann Präsident Obama gesagt hat, Assad muss jetzt gehen. Mhm. Ich glaube, vielleicht interessanterweise hat es dann ja noch 13 Jahre gedauert, bis er tatsächlich gegangen ist. Also die Tatsache, dass es da einen Bruch gibt und dass dieses Regime international delegitimiert ist, bedeutet nicht, dass es jetzt schnell verschwinden wird. Das ist nicht unbedingt so. Aber ich glaube schon, dass es nicht möglich sein wird, wie Mitte der 2010er, wieder zu einem Deal zu kommen und dann irgendwie so zu tun, als wäre das ein normales Regime. Ich glaube, das hat sich das Regime jetzt mit dieser Aktion schon schwieriger gemacht oder kaputt gemacht.
Und Europa steht gewissermaßen hilflos davor und hat jetzt zumindest etwas getan, was man seit weiß nicht wie vielen Jahren versucht hat zu tun, nämlich die berüchtigten Revolutionsgarden, die auch für diese Verbrechen verantwortlich sind, auf eine Terrorliste zu bringen. Darauf hat man sich jetzt geeinigt. Das heißt, die sind als terroristische Organisation eingestuft. Man muss dazu sagen, dass der Iran seinerseits darauf reagiert hat und gesagt hat, alle EU-Streitkräfte sind auch jetzt auf Terrorlisten. Das heißt, auch die Bundeswehr ist im Sinne des Iran eine terroristische Organisation. Kann es irgendeine Wirkmacht entfalten, dass die Revolutionsgarden jetzt in einer Linie stehen mit Hamas beispielsweise oder Al-Qaida?
Es macht es in gewissen Bereichen einfacher, gegen sie vorzugehen. Und man darf nicht vergessen, vielleicht ist das jetzt nicht direkt relevant für die Menschen im Iran, aber die Revolutionsgarden haben tatsächlich seit 2018 in Europa mindestens 11 dokumentierte Terroranschläge versucht. Einige davon durchgeführt. Wir hatten 2022 in Deutschland, in NRW, in Bochum, Essen, Dortmund Anschläge auf Synagogen in Deutschland auf deutsche Mitbürger jüdischen Glaubens. wo das Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem Urteil gesagt hat, diese Anschläge wurden von staatlichen Stellen im Iran in Auftrag gegeben. Das heißt von den Revolutionsgarden. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie so eine symbolische Aktion. Die Revolutionsgarden sind in Europa tatsächlich als terroristische Organisation unterwegs. Insofern war dieser Schritt lange überfällig. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, zum Beispiel Strukturen besser erkennen zu können, ermitteln zu können und zum Beispiel eben auch Geld einzufrieren. Mhm. Also insofern ist das eine gute Aktion, aber die wird allein das Regime natürlich nicht zu Fall bringen.
Lange überfällig, Herr Gerlach?
Also es gab technische Argumente dafür und dagegen. Und die Argumente dagegen wurden auch hinreichend diskutiert. Einer davon war, das hat auch ein Kollege von uns sehr ausführlich erklärt, dass man in Europa staatliche Organisationen, also staatliche Armeen, nicht auf Terrorlisten setzt. Das heißt nicht, dass man sie nicht bekämpft und Betätigungsverbot gibt und ihre Konten einfriert und die Mitglieder und die Verantwortlichen mit Sanktionen belegt, aber dass man eben gesagt hat, Terrororganisationen operieren, Herr Neumann hat es gerade ausgeführt, welche Einheiten dafür auch zuständig waren, insbesondere die Nidu-Quds, also die Quds-Einheit ist eine, kann man sagen, nachrichtendienstliche Einheit innerhalb der Revolutionsgarde. Aber die Sorge war eben natürlich groß, dass sehr viel, ja, also in dem Fall eigentlich innerhalb der Revolutionsgarde war das tatsächlich so
die Elite-Einheit für die Region.
So könnte man sagen, ja. Und die aber auch in anderen Gegenden außerhalb des Nahen Ostens aktiv waren. Ich glaube, es ist ein politischer Schritt. Es ist jetzt in dem Sinne kein juristischer Schritt, sondern ein politischer Schritt, mit dem man einfach zeigt, okay, hier, das ist die Grenze. Allerdings ist dieses Geflecht natürlich sehr komplex. Es gibt die Revolutionsgarde, es gibt das Etelat, das Ministerium für Nachrichtenwesen, der Geheimdienst, der konkurriert mit der Revolutionsgarde. Die Revolutionsgarde hat einen eigenen Nachrichtendienst, der auch insbesondere, ich glaube seit 2009, immer mehr Kompetenzen, immer mehr Macht bekommen hat von Khamenei. Das sind eigentlich diejenigen, die wohl auch jetzt einen großen Teil der Verhaftungen durchgeführt haben. Eigene Gefängnisse. Sie haben, auch Frau Mira hat eben von den Basij-Milizen gesprochen, also die werden oft so als Schlägertrupps bezeichnet. Das sind nicht nur Schlägertrupps, sondern das sind bewaffnete Gruppen, die tatsächlich auch mit Schrotgewehren und so weiter schießen. Freiwilligenverbände, die unter der Revolutionsgarde angesiedelt sind.
Die auch die Bevölkerung ausspionieren.
Und wirklich zahlenmäßig, also eine jederzeit mobilisierbare Freiwilligeneinheit sind, mehrere hunderttausend Leute. Unter der Revolutionsgarde selber haben sie aber ein Imperium von Wirtschaftsunternehmen, Bankenwesen, die profitieren an verschiedenen, auch im Ölgeschäft beispielsweise.
Ein Staat im Staate.
So, das heißt aber auch Krankenhäuser, die Revolutionsgarde ist auch für Grenzsicherung zuständig, auch für den Kampf gegen Drogenbanden aus Afghanistan, wo zum Teil sogar mit den Europäern dann stillschweigend kooperiert wurde. Also es gibt sehr, sehr viele Nuancen und deswegen vermute ich mal, dass man auch dazu kommen wird, dass man bestimmte, das hat man ja bei anderen Organisationen, bei Hamas oder bei der Hezbollah zum Beispiel auch gemacht, bestimmte Arme dann davon ausschließt, weil das heißt natürlich, dass man jeden Wehrdienstleistenden, der bei der Revolutionsgarde seinen Wehrdienst tut, und das ist sehr verpflichtend in Iran, tatsächlich dann zum Terroristen macht. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für sehr, sehr viele.
Ich glaube, es gibt zwei wichtige Unterschiede, die man jetzt auch Nicht-Experten vielleicht nochmal erklären sollte. Die Revolutionsgarden sind was anderes als die iranische Armee. Mhm. Es gibt eine iranische Armee, die ist genauso wie bei uns die Bundeswehr für die Verteidigung des Territoriums zuständig. Die iranischen Revolutionsgarden sind nicht für die Verteidigung des Territoriums zuständig, sondern sie sind für die Verteidigung der islamischen Revolution zuständig. Also es geht hier um eine ideologische Mission. Und der zweite ganz, ganz wichtige Unterschied ist, im Gegensatz zur Armee ist der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden nicht der Präsident, sondern der Revolutionsführer. Es ist ein zutiefst ideologisches Projekt. Es ist im Prinzip eine Parallelinstitution. Es ist ein Staat im Staate. Und es ist eine Institution, die nach wie vor sehr die internationale Projektion, Tod Israel, Tod Amerika, der iranischen Revolution im Kern ihrer Mission hat. Und insofern ist das schon, man kann jetzt technisch diskutieren, entspricht das genau der Definition von einer Terrororganisation? In Europa zumindest waren sie als Terrororganisation unterwegs. Mhm. Und insofern, glaube ich, ist das absolut gerechtfertigt.
Ein wichtiges politisches Zeichen. Gibt es denn etwas, was Europa sonst noch tun könnte, Nathalie? Also kann man irgendeinen weiteren Druck ausüben? Deutschland ist immer noch der wichtigste EU-Handelspartner Irans, auch wenn auf sehr geringem Maß. Mhm. Würde da irgendetwas was bringen?
Iranerinnen und Iraner, gerade in der Diaspora, fordern die Ausweisung der Botschafter im europäischen Raum. Sie fordern, dass man die Menschen mehr versorgt und sie unterstützt in der Kommunikation. Das heißt, Starlinks in den Iran schaffen, das ist nicht leicht. Denn diese Starlink-Geräte, also diese Terminals, die über SpaceX zu diesem parallelen Internet eine Verbindung aufbauen, die sind illegal im Iran. Darauf stehen 2 Jahre Haftstrafe. Wenn man damit in diesem Zustand der Existenzbedrohung erwischt wird, kann es auch sein, dass man dafür, also Muharib, also Krieg gegen Gott, weil Gott ist, also Gottesstaat, wenn man gegen den Gottesstaat und gegen den Staat agiert, ist das Krieg gegen Gott. Das heißt, man kann sogar dafür hingerichtet werden, einen so ein Terminal zu haben. Aber jetzt haben wir gesehen, bei länger als 20 Tagen Blackout haben diese Terminals, diese Starlinks schon den Menschen die Möglichkeit gegeben zu kommunizieren. Und genau deswegen wurde ja auch das Internet komplett auf 1% blockiert, damit diese ganzen Videos, die wir jetzt peu à peu sehen, und wir haben ja jetzt hier eine sehr softe Version gesehen, die man zeigen kann, damit die Menschen nicht komplett traumatisiert vom Fernseher gehen. Aber das, was jetzt wir peu à peu sehen, das sollte eben gerade verhindert werden durch diese Internetblockade, dass die Brutalität des Regimes in die Welt rausgeschickt wird.
Ich habe eine Idee. Also 2 Ideen. Das erste ist, was wir absolut nicht brauchen, weil Europa im Großen und Ganzen kein politischer Akteur in diesem Konflikt ist. Wir brauchen keine Vermittlungsmission. Ja, irgendjemand kommt jetzt wahrscheinlich auf die Idee, wir senden da jetzt Europäer hin und die lösen den Konflikt. Wir haben bereits viele, die bei der Vermittlung in diesem Konflikt beteiligt sind. Daniel Gerlach hat das vorhin erwähnt. Die Türken, die Ägypter, die Kataris, möglicherweise auch die Russen. Es gibt alle möglichen Vermittlungsmissionen. Eine europäische braucht es hier absolut nicht. Aber was wir haben seit neuester Zeit in Deutschland, ist ein neues Gremium, den sogenannten Nationalen Sicherheitsrat, wo verschiedene Ministerien zusammenarbeiten. Ich glaube, dieser Nationale Sicherheitsrat sollte sitzen, sollte verschiedene Ministerien, Außen-, Finanz-, Wirtschafts-, Verteidigungsministerium zusammenbringen und eine Liste zusammenstellen. Wo haben wir möglicherweise Hebel? Sind es individuelle Sanktionen, wenn es möglicherweise klar wird, dass bestimmte Kommandeure verantwortlich waren für Repression? Ist es eine Ausweitung der bereits bestehenden Aktionen? Können wir möglicherweise bestimmte Vermögen einfrieren? Mhm. Was können wir positiv machen? Kommunikationsgeräte liefern, möglicherweise mit politischen Stiftungen in Deutschland die Opposition hier unterstützen, sodass sie breiter aufgestellt sind. Also eine ganze Liste von Maßnahmen, auch defensive Maßnahmen. Was droht uns möglicherweise, wenn der Iran zurückschlägt? Wie können wir uns darauf vorbereiten, wo der Bundeskanzler und die Regierung dann die Möglichkeit zu haben, zu sagen, wir wollen eine kalibrierte Antwort, wir wollen das tun, das nicht.
Ich würde gerne bei dem Stichwort Opposition einmal ganz kurz einhaken für die letzten Minuten, denn es gab eine Figur, die zumindest hier bei uns auch für Schlagzeilen gesorgt hat, der Thronfolger gewissermaßen, nämlich der Sohn des Schahs, des 1979 gestürzten Schahs, Reza Pahlavi, der zumindest behauptete, dass er von außen eine Opposition begonnen hat zu formieren und viele Leute jetzt während der Proteste ihm gefolgt seien. Wie kommt der innen an? Kann man das überhaupt zahlenmäßig quantitativ beschreiben?
Kann man nicht. Das, was ich aus dem Iran gehört habe, ist schon der Fakt, dass ihm es gelungen ist, dass Hunderttausende auf die Straße gekommen sind. Ob jetzt jeder allein wegen seinem Auftrag auf die Straße gekommen ist oder seinem Aufruf oder weil sie einfach nicht mehr können, das kann man, wir kennen keine Umfragen, es gibt keine repräsentativen Umfragen, wie viele stehen hinter Pahlavi oder nicht. Aber es ist ihm gelungen, Menschen auf die Straße zu bringen am 8. und 9. Januar und das ist zum ersten Mal so gewesen. Es hat immer bei allen Protestbewegungen eine Führungsfigur gefehlt, die mobilisiert und die Massen zusammenbringt. Gerade, und ihm ist es gelungen, weil 2 Oppositionssender hinter ihm stehen und über Satellitenschüsseln die Menschen ihn hören konnten und auch noch hören konnten, als das Internet blockiert war. Insofern ist er für den Moment schon eine sehr repräsentative Figur für diesen Protest gewesen. Die Frage ist, setzen die Amerikaner auf ihn? Ist er wirklich aufgebaut von Amerika oder Israel? Wer steht hinter ihm? Er hat keine Organisation, kein Amt, im Grunde genommen keine Struktur, mit der er fertig jetzt in den Iran dann reisen könnte, sollte dieses Regime fallen. Es ist also sehr fragil, aber er hat für den Moment selbst Menschen, die überhaupt nicht an Monarchie denken und auch an keine Monarchie wollen, die Hoffnung gegeben, dass da einer ist, der das Ganze zusammenbringt und dadurch ein Taktgeber sein kann.
Kann er das sein? Es sind 90 Millionen Menschen. Können die sich größtenteils hinter einer Figur, die von außen
einen Protest... Das wird nie der Fall sein.
Nein, wie kann das funktionieren?
Das denke ich nicht. Aber wer in Iran die Macht übernimmt, hängt erstmal davon ab, ob es sowas wie einen Regimewechsel überhaupt gibt, ob das Regime langsam zerfällt, ob es einen Regimewechsel von innen gibt, ob es ihn überhaupt gibt. Mhm. Und das sind, wenn man sich die Geschichte anschaut, und jedes Land ist ein eigener Fall, nicht unbedingt diejenigen, mit denen man rechnet. Das sind nämlich diejenigen, die, wenn es zum Schwur kommt und wenn es im Land selber einen bewaffneten Konflikt gibt, die Macht übernehmen, weil sie dort sind und ihre Anhänger haben. Deswegen ist es sehr, sehr schwer zu sagen. Pahlavi wird vorgeworfen, dass er ja nur im Exil gewesen sei und keine politische Erfahrung hätte. Wenn das jetzt das Kriterium ist, dann dürften wahrscheinlich ganz, ganz viele Staatschefs nicht an der Macht sein, weil was sind das, was haben die Leute zum Teil für Hintergründe und für berufliche Qualifikationen dafür? Ich denke nur, alles, was wir hier heute besprochen haben und auch der Vorschlag von Herrn Neumann zielt worauf ab? Auf Druck und auf eine Verhaltensänderung des Regimes. Wir sind immer noch nicht, keiner von uns hat heute eigentlich diskutiert, wie man das Regime dann zu Fall bringt. Pahlavi spricht davon, dass das iranische Volk sich im Krieg gegen das Regime befindet. Das Regime spricht davon, dass es sich im Krieg gegen einen Aufstand befindet. Das heißt, es sind alles eigentlich Szenarien, die sehr, sehr vage sind. Und ich möchte doch mal daran erinnern, dass es auch wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber die theoretische Möglichkeit gibt, und das muss man dem iranischen Regime auch immer wieder vor Augen halten, friedlich abzutreten und einen Machtwechsel friedlich zuzulassen. Ich weiß, dass es hypothetisch ist, aber bei allen Szenarien, die wir gerade sehen, ist eine Sklerose des Regimes, ein Zerfall des Regimes, ein Wandel innerhalb des Regimes genauso wahrscheinlich wie ein militärischer Schlag von außen, der dann eine Aufstandsbewegung los entfacht, das dann das Regime zum Zerbersten bringt. Das sind alles sehr, sehr theoretische Überlegungen.
Die Chance könnte es geben mit dem Tod des Revolutionsführers, dass man versucht, sich von innen heraus zu reformieren, weil man diese Spitze nicht mehr hat und dann weggehen kann vom Gottesstaat und irgendwie im System überlebt, aber sich liberalisiert,
und dann eher nach dem saudischen Vorbild. Dann ist die Frage, wann ist das islamische Regime nicht mehr, oder wann ist das Regime der Islamischen Republik eigentlich nicht mehr das Regime der Islamischen Republik, weil es so viele Charaktereigenschaften verloren hat. Es hat sehr, sehr interessante Entwicklungen gegeben. Die Protestbewegung von 2022 war nicht ergebnislos. Es hat der Druck der Bevölkerung, auch der Druck der Frauen, die dort viele Opfer gelassen haben, hat Ergebnisse gezeitigt. Auch in diesem repressiven Regime. Das ist nicht spurlos an dem Land vorbeigegangen, auch wenn es nur vielleicht aus Sicht vieler das Symbol des Kopftuchs war. Oh, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass Menschen es auch geschafft haben, mit friedlichen Mitteln etwas zu bewirken. Und da möchte ich ab und zu mal dran erinnern.
Dass die Bevölkerung, große Teile der Bevölkerung, keinen Mann aus dem Regime akzeptieren werden.
Das ist auch richtig, klar.
Also ich glaube, der Rat, wenn ich Herrn Pahlavi Rat geben würde, was ich nicht tue, aber mein Rat wäre zu sagen, er muss jetzt diese Chance nutzen. Wahrscheinlich wird dieser Regimewechsel, wenn er irgendwann passiert, der wird nicht sofort passieren, aber man muss die Zeit nutzen. Er ist jetzt der Taktgeber gewesen, er hat sich jetzt durch diese Proteste wahrscheinlich eine interessante Position erarbeitet. Er muss es jetzt schaffen, seine Bewegung zu verbreitern. Und da auch Leute mit reinzuholen, die vielleicht keine radikalen Antiklerikalen sind, die keine Monarchisten sind, die nicht unbedingt von einer Rückkehr des Schahs träumen, sondern die möglicherweise auch Sektionen der Gesellschaft repräsentieren.
Ethnische Minderheiten.
Also das wäre die Priorität. Und vielleicht, er wird sowieso vom Westen unterstützt, vielleicht können wir ihm dabei auch helfen.
Es gibt zumindest Hoffnung für den Moment, an dem wir jetzt schließen müssen und rübergeben müssen zu den Tagesthemen. Ingo, was macht ihr?
Ja, wir blicken unter anderem auf die Innenpolitik und da geht es um die Wirtschaft. Müssen wir alle mehr arbeiten, um die wieder anzukurbeln? Solche Töne kommen ja aus der Union und was der Koalitionspartner SPD dazu sagt und was das alles mit den geplanten Sozialreformen zu tun hat, das und mehr gleich bei uns in den Tagesthemen.
Danke, Ingo. Schauen wir uns an. Ich habe mich ganz herzlich zu bedanken für die Diskussion in der Runde, für Ihr Interesse und natürlich auch bei Ihnen zu Hause. Bis zum kommenden Sonntag. Wiedersehen.